Wenn wir auf die verwirrende Weltlage und die wechselnden Mächte in der Geschichte schauen, scheint es oft, als hätte niemand wirklich die Kontrolle. Doch die Propheten des Alten Testaments öffnen uns eine andere Perspektive. Hinter allen Reichen, Kriegen und Umbrüchen steht ein Gott, der auf ein klares Ziel hinhandelt. Sacharja verbindet die Zukunft Israels, das messianische Reich und die großen Weltreiche mit einer tiefen geistlichen Linie. Christus ist der Mittelpunkt von Gottes Plan, und Gott führt alles darauf hin, dass er durch Christus ein Volk gewinnt, das ihn widerspiegelt. Ermutigende Zukunft, der Messias regiert und bringt Leben. Sacharja spannt vor unseren Augen kein Fluchtbild aus der leidvollen Welt, sondern die Verwandlung derselben unter der Königsherrschaft des Messias. Er sieht, wie aus Jerusalem lebendige Wasser fließen, die Hälfte zum östlichen Meer und die Hälfte zum hinteren Meer, im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Kein saisonaler Strom, kein spärliches Rinnsal, sondern unaufhörlicher Zufluss von Leben, hinein sogar in das Tote Meer, den Inbegriff von Salz, Unfruchtbarkeit und Tod. Hesekiel sieht denselben Strom unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten fließen und beschreibt, wie alles, was dieses Wasser berührt, zu neuem Leben kommt. So wird Gottes kommende Weltordnung gezeigt, wo heute geistliche Dürre, Bitterkeit oder Verzweiflung herrschen, wird im kommenden Zeitalter die Gegenwart Christi wie ein Strom sein, der Heilung bringt, das Verkrümmte aufrichtet und jede verborgene Wüste in einen Garten verwandelt. Im tausendjährigen Reich wird es keinen Durst mehr geben. Von Jerusalem werden lebendige Wasser ausgehen, die eine Hälfte zum östlichen Meer, dem Toten Meer, und die andere Hälfte zum westlichen Meer, dem Mittelmeer. Dies entspricht dem Bericht im Buch Hesekiel über das lebendige Wasser, das aus dem Tempel Gottes hervorfließt. In der Mitte dieser Verwandlung steht kein abstraktes Prinzip, sondern eine Person. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde, an jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Der in 1. Mose die Welt ins Dasein rief, der sich Israel als Jehova offenbarte und in Jesus von Nazareth in unsere Geschichte eintrat, wird sichtbar über die ganze Erde herrschen. Humanen Idealen oder wechselnden politischen Programmen wird es nicht mehr überlassen sein, das letzte Wort zu sprechen, der König selbst, der durchbohrte Messias, ordnet alles. Deshalb kann Sacharja sagen, und man wird darin wohnen. Und einen Bann wird es nicht mehr geben, und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Die Stadt, die so oft verwundet wurde, steht dann als Zeichen, was Gott erwählt hat, geht durch Gericht hindurch, aber nicht zugrunde, es geht in eine erhöhte, geschützte und gesegnete Stellung ein. In einer Welt, in der Bedrohung, Unsicherheit und innere Zersplitterung zur Normalität geworden sind, trägt diese Vision eine leise, aber starke Ermutigung. Die Geschichte geht nicht auf ein großes Chaos zu, sondern auf eine geordnete, vom König durchdrungene Erde. Auffallend ist, wie Sacharja die Haltung der Nationen zeichnet. Die Völker, die einst gegen Jerusalem zogen, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Die Feinde werden nicht einfach ausgelöscht, sondern verwandelt, aus Kämpfern werden Pilger, aus Gegnern werden Anbeter. Das Laubhüttenfest, das Israel an die Wüstenzeit und an Gottes treue Bewahrung erinnerte, wird zur weltweiten Feier, die Menschheit gedenkt, dass sie unterwegs war, heimatlos, aber von Gott getragen. Selbst politische Mächte werden sich vor der sanften Autorität des Königs beugen. Und doch ist diese Herrschaft nicht beliebig, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Hier wird deutlich, im kommenden Zeitalter ist Segen untrennbar mit der Anerkennung des Königs verbunden. Damit steht dieses Bild in einem bewussten Kontrast zur gegenwärtigen Gnadenzeit. Jetzt lässt der Vater seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und es auf Gerechte und Ungerechte regnen. Gottes Güte fließt auch zu denen, die ihn übersehen oder verachten, um ihr Herz zu gewinnen und sie zur Umkehr zu führen. Im Reich des Messias jedoch ist die Ordnung eine andere, die Gerechtigkeit Gottes wird sichtbar, der Widerstand gegen den König bleibt nicht folgenlos und seine Zucht wird als Mangel an Regen erlebt. Wer heute unter Ungerechtigkeit leidet und sich fragt, ob Gott das alles wirklich sieht, erhält hier eine Antwort: Gottes Langmut jetzt ist kein Wegsehen, sondern geduldiges Werben, seine Strenge dann ist kein plötzlicher Sinneswandel, sondern die Offenbarung dessen, wer er immer war. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum östlichen Meer und die Hälfte zum hinteren Meer, im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde, an jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Diese Sicht auf das Reich des Messias lädt ein, die Gegenwart nicht als Endzustand zu deuten, sondern als Übergangszeit, in der die lebendigen Wasser bereits in unser Inneres hineinreichen. Wer auf den kommenden König vertraut, darf seine Realität schon jetzt im Glauben ergreifen, inmitten von Dürre nicht dem Zynismus nachzugeben, sondern auf leise, aber reale Erfrischung zu achten, Bedrohungen und Unsicherheiten nicht als letzte Instanz zu fürchten, sondern als vorläufige Bühne, auf der Gottes Treue sich erweist. So wird die Hoffnung auf die zukünftige Herrschaft Christi nicht zur Vertröstung, sondern zu einer inneren Kraft, die es ermöglicht, durch dunkle Täler zu gehen und dabei zu wissen, das letzte Wort über dieser Erde ist nicht Fluch, sondern Segen, nicht Bann, sondern Bewahrung, nicht Zersplitterung, sondern das friedvolle Aufleuchten der Herrschaft des Königs. Christus als Mittelpunkt der Geschichte und Gottes Plan. Das Buch Daniel stellt die Bühne der Weltgeschichte in einer Eindringlichkeit vor Augen, die nüchtern und tröstlich zugleich ist. Nebukadnezar sieht eine gewaltige Statue, deren goldener Kopf, silberne Brust, erner Bauch und Schenkel, eiserne Beine und Füße aus Eisen und Ton die Abfolge der Weltreiche symbolisieren. Später schaut Daniel vier Tiere aus dem tosenden Meer aufsteigen, die dieselben Mächte aus einer anderen Perspektive zeigen. In weiteren Gesichten treten ein Widder und ein Ziegenbock auf, die Persien und Griechenland verkörpern, und die Linien führen bis zu jener dunklen Gestalt, Antiochus Epiphanes, der als erster Typ des Antichristen erscheint. Schließlich öffnen die 70 Wochen den Blick auf den Weg Israels bis zur Vollendung des gegenwärtigen Zeitalters. Alles wirkt wie ein riesiges, von Gott gezeichnetes Panorama, Reiche steigen auf und fallen, Grenzen verschieben sich, Herrscher geben sich die Klinke in die Hand, aber für Gott ist diese Komplexität keine Verirrung, sondern ein durchschautes Geflecht, ein Skelett, das einen verborgenen Mittelpunkt trägt. Im Buch Daniel versinnbildlicht das große menschliche Standbild die gesamte menschliche Regierung auf der Erde als ein Skelett. Die vier Tiere aus dem Mittelmeer geben einen Überblick über die menschliche Regierung auf der Erde. Ein Widder und ein Ziegenbock mit seinen Nachfolgern zeichnen einen Überblick über das Persische Reich und das Griechische Reich mit seinen Nachfolgern, der bei jenem einen, Antiochus Epiphanes, endet, der erste Typ des Antichristen ist. Der König des Südens und der König des Nordens geben einen Bericht über die Kriege zwischen den Nachfolgern des Griechischen Reiches, der mit Antiochus Epiphanes endet, dem ersten Typ des Antichristen. Die 70 Wochen geben einen Überblick über das Schicksal Israels, von der Rückkehr aus ihrer Gefangenschaft bis zur Vollendung des gegenwärtigen Zeitalters, das mit dem Antichristen endet. Mitten in dieses Panorama hinein tritt eine andere Gestalt, der Stein nicht durch Hände, der das Bild an seinen Füßen trifft und es zermalmt. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Gott antwortet auf die Geschichte der menschlichen Macht nicht mit einem weiteren Reich gleicher Art, sondern mit etwas qualitativ Neuem, einem von ihm selbst hervorgebrachten Stein, der zu einem Berg wird und die Erde erfüllt. Später sieht Daniel mit den Wolken des Himmels einen wie den Sohn eines Menschen kommen, ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Der Stein und der Menschensohn gehören zusammen, es ist Christus, der als der von Menschen verworfene Eckstein und als der verherrlichte Menschensohn das Ende aller vergänglichen Reiche und den Anfang des unerschütterlichen Königreichs darstellt. Sacharja knüpft diese Linie in einer anderen Perspektive auf. Das Buch ist in der konkreten Situation eines bedrängten Rests in Juda geschrieben, zwischen Trümmern und dem zähen Wiederaufbau des Tempels. Dennoch weitet der Geist Gottes den Horizont, die Nationen um Juda werden genannt, die Bedrückung durch fremde Herrschaft, und der Blick reicht bis zur letzten Auseinandersetzung, wenn die Völker gegen Jerusalem ziehen und Gott selbst in der Schlacht eingreift. Zugleich zeichnet Sacharja Christus in erstaunlicher Vielfalt, er kommt, demütig und auf einem Esel reitend, nach Jerusalem, er wird als Hirte Gottes verworfen und für 30 Silberstücke verkauft, er erscheint als mein Genosse, den das Schwert trifft, und als der Durchbohrte, auf den Israel einst mit Trauer blicken wird, während eine Quelle, gegen Sünde und Unreinheit, geöffnet wird. So verschränkten sich bei Sachaja die Bewegungen der Nationen mit den tiefsten Stationen von Christi Leiden und Erhöhung. Wenn man Daniel und Sachaja gemeinsam liest, entsteht eine dichte Einsicht. Geschichte ist nicht eine Kette zufälliger Ereignisse, sondern die Bühne, auf der Gott seinen Christus offenbart. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt, so bekennt Daniel für Israel, während er gleichzeitig die großen Linien der Reiche sieht. Christus wird, menschlich gesehen, unter dem römischen Reich geboren, er lebt, stirbt, steht auf und fährt in eben diesem Machtgefüge auf. In derselben Umgebung entsteht die Gemeinde durch das Ausgießen des Geistes und das Evangelium breitet sich entlang römischer Straßen und Strukturen aus. Die scheinbar dominanten politischen Mächte werden zum Rahmen für das eigentliche Werk Gottes, die Offenbarung, Verkörperung und Verbreitung Christi. Für einen Glaubenden bedeutet das, Nachrichten, Umbrüche und Krisen sind nicht mehr nur Anlass zur Sorge, sie werden, im Licht der Schrift, zu einem ernsten, aber tröstlichen Hinweis, dass Gott die Bühne der Geschichte vorbereitet, auf der Christus als Stein, Menschensohn und König sichtbar in den Mittelpunkt tritt. Du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Wer Daniel und Sachaja in dieser Weise auf sich wirken lässt, wird langsam von einer anderen Sicht der Geschichte ergriffen. Ereignisse verlieren nicht ihre Schwere, aber sie verlieren ihre Allmacht. Hinter allem steht der, dem Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben sind und dessen Reich nicht vergeht. Diese Einsicht kann eine stille Gelassenheit im Herzen wachsen lassen, nicht Gleichgültigkeit, sondern das tiefe Wissen, dass keine Macht der Welt die Linie durchbrechen kann, in der Gott seinen Christus als Zentrum aller Dinge vorstellt. So wird der Blick frei, die eigene Zeit als Teil dieser großen Bewegung zu verstehen und die eigene Lebensgeschichte als kleinen, aber wahren Faden in dem Gewebe, mit dem Gott Christus in dieser Welt sichtbar macht. Gottes Ökonomie, Christus in seinem Leib statt nur frommes Leben. Ein leiser, aber tiefgreifender Irrtum begleitet viele ernsthafte Bibelleser, sie finden in der Schrift vor allem ein Lehrbuch für ein gutes Leben, ethisch, moralisch, gottesfürchtig und geistlich. Die Bibel enthält diese Dimension, und sie ist wichtig. Doch wenn sie zur Hauptsache wird, rückt der eigentliche Schwerpunkt zur Seite. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, aber dieser Nutzen ist eingebettet in ein größeres Ziel. Gott verfolgt seine eigene Ökonomie, seine Haushaltung, seinen Heilsplan. Er will nicht nur bessere Menschen, sondern ein Gegenüber für seinen Sohn, einen Leib und eine Braut, in denen Christus ausgedrückt wird. Paulus spricht von dem unausforschlichen Reichtum des Christus und davon, dass Gott durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundmachen will, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Die meisten Christen sehen die Bibel als ein Buch, das sie lehrt, gut, ethisch, gottesfürchtig und geistlich zu sein. Das ist nicht falsch, sondern richtig und gut. Doch das dient nur ihrem eigenen Nutzen, es ist überhaupt nicht für Gott. Menschen zu lehren, gut, moralisch, ethisch, gottesfürchtig und geistlich zu sein, ist in der Bibel nur ein nebensächlicher Punkt. Der Hauptpunkt in der Bibel ist Gottes Ökonomie, aber im Christentum spricht heute nahezu niemand über Gottes Ökonomie. Damit rückt Christus ins Zentrum, nicht nur als Vorbild, sondern als Inhalt. In Sachaja wird er als der Durchbohrte gezeigt, über den eine Quelle geöffnet ist, gegen Sünde und Unreinheit. Dass es diese Quelle gibt, bedeutet mehr als die Möglichkeit, immer wieder Vergebung zu empfangen. Es zeigt, dass Gottes Antwort auf unser Versagen darin besteht, uns tiefer in Christus hineinzunehmen. Christus wird als der allumfassende, lebengebende Geist in unseren Geist ausgeteilt, um uns von innen her zu durchdringen und uns organisch zu einem Leib zusammenzufügen. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hier liegt der Kern von Gottes Ökonomie, der dreieine Gott teilt sich selbst in Christus durch den Geist in Menschen mit, um sie zu seiner Wohnstätte und zu einem Ausdruck seines Sohnes zu machen. Persönliche Frömmigkeit, Charakterveränderung, ethische Entscheidungen, all das bleibt wichtig, findet aber seinen Ort als Wirkung dieses großen, göttlichen Handelns. Wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, lässt sich erkennen, wie Gott Schritt für Schritt dieses Zentrum wieder freilegt. Er lässt die Rechtfertigung durch Glauben neu aufleuchten, später das innere Leben und schließlich ein erstes Verständnis von Gemeindeleben. Aber selbst dort, wo das Gemeindeleben geschätzt wird, kann der Blick leicht wieder auf die eigene geistliche Entwicklung, auf Methoden oder auf äußere Formen zurückfallen. Dann wird Gemeindeleben zur Bühne für individuelles Wachstum, statt das Wachstum im Leben bis zur Reife in den Dienst des Leibes Christi gestellt wird. Gottes Ökonomie dagegen zielt auf etwas anderes, für den Aufbau des Leibes Christi müssen wir Leben darreichen, wir erfahren und genießen das Auferstehungsleben innerlich und reichen dann dieses Leben dar, indem wir ein Kanal sind, durch den dieses Leben in andere Glieder des Leibes hineinfließen kann. Der Maßstab ist nicht zuerst, wie weit jemand in seiner persönlichen Spiritualität vorangekommen ist, sondern wie sehr Christus durch ihn für andere zugänglich geworden ist. Eine solche Sicht verändert leise, aber nachhaltig die eigenen Prioritäten. Bibellesen wird dann nicht mehr nur zur Suche nach Ratschlägen für das persönliche Leben, es wird zur Begegnung mit dem lebendigen Christus, der sich mitteilen will. Gebet verliert seine ausschließliche Ausrichtung auf die eigenen Anliegen und öffnet sich dafür, dass Christus mehr Raum in seinem Leib gewinnt. Auch Spannungen im Gemeindeleben erscheinen in einem anderen Licht, nicht die Frage, wer Recht hat, steht im Vordergrund, sondern was der Ausbreitung des Lebens Christi dient. Gottes Ökonomie führt aus einem kreisenden Ich und mein geistliches Leben heraus in den weiten Raum seines Vorsatzes, Christus als Mittelpunkt und Umfang von allem, und wir als Menschen, die in dieser Bewegung stehen dürfen. Diese Perspektive stellt nicht alle Fragen des Alltags auf einmal ruhig, aber sie schenkt einen tragenden Hintergrund, vor dem selbst kleine Schritte, unscheinbare Dienste und verborgene Leiden in ein großes Ganzes eingezeichnet sind, in den Aufbau des Leibes Christi, der einmal als Braut vor dem Herrn stehen wird. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen gewesen ist, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wer sich von dieser Sicht gewinnen lässt, entdeckt nach und nach, dass sein inneres Streben nach mehr Spiritualität in einen größeren Horizont hineinversetzt wird. Gesichtspunkte wie Charakterreifung, Sieg über Sünde oder geistliche Erfahrungen verlieren nicht an Bedeutung, aber sie rücken aus der Mitte an den Rand und werden Teil eines größeren Bildes. Gott teilt Christus aus, um einen Leib zu gewinnen, in dem sein Sohn Gestalt gewinnt. Daraus erwächst eine stille Ermutigung und eine neue Motivation, das eigene Leben, mit seinen Grenzen und Möglichkeiten, ist nicht ein privat frommes Projekt, sondern ein Baustein in Gottes ewiger Absicht. In dieser Gewissheit können auch unscheinbare Schritte und verborgenes Ausharren ihren Wert bekommen, als Beitrag zu etwas, das weit über die eigene Person hinausreicht, zum Aufbau eines Leibes, in dem Christus alles in allem ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Geschichte dieser Welt und unser persönliches Leben nicht in blinden Kräften gefangen sind, sondern in deinen durchbohrten Händen liegen. Öffne unsere Augen für deine Ökonomie, damit wir dich nicht nur als Helfer für ein frommes Leben kennen, sondern als den König, der in uns wohnt und durch uns seinen Leib aufbaut. Lass das lebendige Wasser deines Geistes aus unserem inneren Menschen fließen, damit Trockenheit, Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit vor deiner Gegenwart weichen. Stärke in uns die Gewissheit, dass deine Herrschaft kommen wird, dass Fluch und Unruhe einem Reich von Gerechtigkeit und Frieden weichen müssen und dass du deine Braut zur Vollendung führen wirst. Fülle uns neu mit deinem Leben und deiner Liebe, damit wir inmitten dieser Zeit ein Vorgeschmack deiner kommenden Herrlichkeit sind. Amen.